beschäftigen uns heute ja wieder mit oder noch einmal mit Moses erster Begegnung mit Gott. Diese Begegnung, die nicht nur Moses Leben völlig veränderte, sondern dann das Schicksal seines Volkes und eigentlich die ganze Weltgeschichte bis heute, oder? Und es steckt einfach so viel drin in diesem Buch Exodus. Ich muss immer aufpassen, dass ich mich nicht völlig in Themen verliere. Aber das ist ein Thema, mit dem irgendwie alles anfing, und darum reite ich jetzt halt ein wenig darauf herum, wie Gott anfing, damals aus dem brennenden Busch zu Moses zu sprechen. Und so weit sind wir ja gekommen. Exodus 3. Mose, und dieser antwortete: Hier bin ich. Und Gott sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und so, das haben wir besprochen, aber dieses einzigartige Gespräch, das fängt erst an, oder? Und Gott fängt jetzt an, Mose direkt und relativ unverblümt einfach zu sagen, was er von ihm will. Und das ist dann Exodus 3,9. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängten, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Und diese Stimme, die jetzt spricht, ist Gottes Stimme, oder? In einer Welt voller Stimmen ist das die wichtigste Stimme, und doch hören sie nur wenige, und viele hören sie überhaupt nie. Und doch wäre es die wichtigste Stimme. Und jetzt gerade in unserer Kultur hier so, Mitteleuropa, Schweiz und so, das war während Jahrhunderten eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass Gott redet, oder? Dass er auf ganz verschiedene Arten und Weisen redet, durch die Bibel, durch Predigten, weil der Glaube kommt aus der Predigt, heißt es, durch Menschen, durch Zeichen, durch Wunder, durch Manifestationen des Heiligen Geistes, durch Erscheinungen, durch Träume. Gott redete immer, das wusste man hierzulande. Und dann trat ab circa 1750 wie eine Art eine neue Theologie auf den Plan, die eigentlich eher eine Philosophie war als eine Theologie. Sie definierten Gott neu, Menschen definierten Gott neu. Und sie erfanden den sogenannten Uhrmachergott, oder? Und zwar ein Gott, der das Universum und alles Leben und alles, was da läuft und so und kreucht und fleucht, hat er alles wie einen riesigen Mechanismus zusammengebaut und in Bewegung gesetzt. Und jetzt tickt dieser Mechanismus eben wie eine hochkomplizierte Uhr nach ihren eingebauten Naturgesetzen und Abläufen. Aber Gott ist nicht mehr darin verwickelt, sondern es ist so separat von ihm, wie dieser Bildschirm separat ist von mir, oder? Oder diese Uhr hier, kannst sie abziehen, sie läuft weiter. Das ist der Uhrmacher Gott, oder? Und diese Leute und die Generationen, die nachher kamen, sie behielten eigentlich den Glauben an den Schöpfer Gott und den Glauben an Gott als den ersten und höchsten Grundsatz. Aber was sie verloren oder was sie aufgaben, war eben dieser Glauben an eine persönliche Beziehung zu Gott. Und das hat alles verändert, oder? Und das Buch, gerade das Buch Exodus Und wie auch jedes andere Buch der Bibel praktisch macht, aber das ganz, ganz klar, dieser Uhrmacher Gott, das gibt es nicht. Die Bibel hat ein ganz anderes Bild von Gott. Gott hat sein Interesse an seinen Geschöpfen nicht verloren und an seiner Schöpfung. Und das ist, kommt ganz klar durch im Buch Exodus, wie Gott plötzlich anfängt, sich zu melden. Und niemand denkt an ihn, auch Moses ist nicht in die Wüste gegangen, um Gott zu suchen, oder? Sondern ist auf Gott gestoßen und Gott hat ihn angesprochen, nicht umgekehrt. Und was hat Gott gesagt? Das Geschrei der Israeliten ist vor mich gekommen, ich habe ihre Drangsal gesehen. Also Gott sieht nicht nur zu, sondern jetzt greift er auch ein. Aber es ist ganz komisch, wie er eingreift, weil sein Eingreifen beschränkt sich im Prinzip darin, dass Menschen anfangen, seine Stimme zu hören. Oder vorerst ist es nur ein Mensch, eben dieser Moses. Oder? Aber die Bibel geht davon aus, dass Gott immer wieder spricht, oder? Psalm 50, das ist dann irgendwie 500 oder 700 Jahre später. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aber wie schon Jesus es sagte, wer Ohren hat zu hören, der hört, oder? Wer eben es fehlt nicht daran, dass Gott redet, sondern es fehlt daran, dass die Menschen hören, oder? Und jetzt damals, als Gott nun anfing, nach längerer Pause sich ganz deutlich zu melden, zu reden, spricht er zuerst einmal darüber, wie er die Dinge überhaupt sieht, oder? Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört, ich habe ihr Leiden erkannt. Und einer der Namen Gottes, den die Bibel ihm gibt, ist, dass er der Gott ist, der mich sieht. Er ist der Gott, der mich sieht, der Gott, der uns sieht, oder? Und auch damals hatte Gott gesehen, schon lange bevor er sich gemeldet hat, er hatte gesehen, wie gut es den Israeliten lange Zeit gegangen war in Ägypten, oder? Wie sie zu Wohlstand gekommen waren, unter Josef, als er Vizekönig war oder so, zweite Mann des Pharaos. Die Israeliten hatten teilgenommen an den tollen Freizeitangeboten Ägyptens, oder? Morgen ein bisschen auf den Pyramiden herumklettern, Nachmittag Bötchen fahren auf dem Nil, den Sommerferien ein bisschen nach Hurghada zum Tauchen und so, oder? Und doch diese guten Zeiten im Leben, oder? In ihrem Leben als Volk hatte eben auch eine andere Seite. Und gute Zeiten haben immer auch eine Schattenseite. Und die Schattenseite ist die, dass anhaltender Wohlstand kann eine echte Prüfung sein, eine der schwierigsten Prüfungen für gläubige Menschen in der Einzahl und in der Mehrzahl. Und Moses Vorfahren hatte diese Prüfung nicht bestanden. Das sieht man aus dem Zusammenhang, wie weit weg sie sind von Gott, als er dann auftauchte in Ägypten. Sie verstanden nur Bahnhof, oder? Und die Vorfahren Moses hatten vor lauter guten Zeiten ihren Gott vergessen. Das war schon schlecht. Aber sie hatten noch etwas vergessen, nämlich ihre Identität, dass sie eigentlich Gottes Volk waren. Das hatten sie auch vergessen. Und jetzt, oder, und darüber redet Gott jetzt schon im dritten Satz, wo er anfängt. Er redet dann nicht lange um den Brei herum, oder? Jetzt eigentlich wären sie Gottes Volk gewesen, doch nun finden sie sich plötzlich als Sklaven in irgendeinem Steinbruch des Pharaos wieder, oder? Und sie waren abgestürzt, unter die Räder gekommen, in großer Not. Materiell, oder? Statusmäßig, Lebensgefühl sowieso, vollkommen abgestürzt, oder? Fertig Hurghada und fertig Bötli fahren auf dem Nil. Und jetzt war Leiden angesagt und Geschrei war angesagt, steht hier, oder? Elend, Geschrei, Leiden, oder? Und darüber fängt jetzt Gott an zu reden. Hätte auch etwas machen können gerade, irgendwie so. Husch, so, oder? Aber nein, er fängt nur an, darüber zu reden. Und Gott redete weiter jetzt. Und jetzt kommuniziert er seine Vision, würde man heute sagen, oder? Vers 8 dann. Und nun bin ich herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Land hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, worin Milch und Honig fließen. Das war Gottes Vision jetzt, oder sein Plan für sein Volk, die da im Steinbruch vor sich hin klopften, oder? Sie sollten in ein Land, eigentlich, sie waren ja sein Volk und sie gehörten in ein Land, wo Milch und Honig flossen. Und wenn wir Glauben haben, wenn wir keinen Glauben haben, ist es einfach ein altes Märchen, oder? Aber wenn wir Glauben haben, auch nur so groß wie ein Senfkorn, oder? Ist das ein mega gutes Konzept bei uns in gewissen Umständen, mal bei unserem persönlichen Gott anzudocken. Ja, richtig neu anzudocken bei unserem persönlichen Gott oder unserem Gott hier, oder? Dem, der bei uns ist, so nahe, oder? Oder vielleicht spüren wir ihn gar nicht so nahe, aber zum Andocken ist das eine ganz gute Frage. Dass wir anfangen, Gott zu fragen, ja Gott, wo ist eigentlich mein persönliches gutes Land? Wo fließen für mich Milch und Honig? Wo liegt es, oder? Was sind die genauen Koordinaten? Wie sieht es dort aus? Wie kann ich dorthin kommen? Wie kann ich in dieses Land hineinkommen, es in Besitz nehmen? Oder? Wenn du von Gott hörst, dann hörst du solche Sachen. Dann drehen sich solche Sachen, kommen dann rüber. Wenn du nicht von Gott hörst, oder wenn du nicht oder selten etwas von Gott hörst, oder nur verwirrendes Zeug, fang es an, mit ihm nach diesen Koordinaten zu besprechen, indem du anfängst, ihm diese Frage regelmäßig zu stellen: Herr, was ist eigentlich deine Vision für mein Leben? Wo ist mein gutes Land? Wo fließt für mich Milch und Honig? Und das muss jetzt nicht nur materiell sein, das geht viel, viel weiter, oder? Aber wir sind manchmal so gut. Gott, einige halten ihm schon gar keine Vorträge mehr. Die Stärkeren unter uns, die halten ihm wenigstens noch Vorträge, was er alles für sie tun könnte und was sie noch alles von ihm möchten und so, oder? Aber es ist ein mega Schlüssel, wenn wir anfangen, Gott zu fragen, was ist eigentlich deine Vision für mein Leben? Und sobald wir anfangen, diese Frage zu bebeten, merken wir eventuell ziemlich rassig dann, wenn wir anfangen zu beten: Herr, zeig mir deine Vision für mein Leben. Fang das an zu beten und dann fängst du sehr schnell an zu spüren, es gibt in unserem Leben eine Macht, die uns genau von diesem gelobten Land der Verheißung fernhalten will. Solange du nicht in diese Richtung gehst, merkst du davon nichts. Aber sobald du auch nur einen Schritt in diese Richtung machst, dann meldet sich diese Macht. Und das Buch Exodus gibt ihm auch einen gibt dieser Macht einen Namen. Und sie nennt diese Macht den Pharao, oder? Buch Exodus ist ja so praktisch, weil es es ist alles so schön praktisch. Und hier ist es der Pharao, oder? Der Fürst dieser Welt, oder? Jesus nennt ihn den Fürsten dieser Welt. Wer ist damit gemeint, oder? Nicht der Ueli Maurer oder so. Oder wer ist der Fürst dieser Welt? Soll jetzt ja niemand sagen, Jesus, gell? Sonst ist ja, wenn jemand fragt nach einem Namen, hier ist die Antwort immer Jesus. Aber heute ist es eine andere Antwort. Der Fürst dieser Welt ist Satan, der Teufel, oder? Und der Pharao damals war wie eine Art ein Archetyp dafür, oder? Diese Macht, die nicht will, dass Gottes Volk in sein gelobtes Land kommt, sondern sie sollen für ihn Steine klopfen in seinem Steinbruch, oder? Aber Gottes Vision ist etwas anderes. Galater 5,13, ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Das ist der große Unterschied, oder? Und was Gott nun zu Moses sagt, geht genau in diese Richtung, oder? In Richtung Freiheit. Exodus 3,10 dann, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Zack, mega praktisch. Problem definiert, Lösung auch jetzt angesprochen. Und doch, oder? Das kennen wir ja auch. Oder vielleicht kennst du es nicht, aber ich kenne das mega gut, oder? Äußerlich ist überhaupt nichts zu sehen. Es ist überhaupt gar nichts geschehen, oder? Irgendein halb vertrockneter Schafhirte, der schon so lange in der Wüste ist, dass er die Büsche reden hört und so. Dem hat die Sonne schon so aufs Dach geschienen, oder? Oder? Sonst ist ja gar nichts passiert. Der hat ein paar Worte gehört, oder? Warum hat Gott diese Worte nicht in Kairo irgendwie im Fernsehstudio gesprochen? Warum im Sinai? Und warum zu so einem Menschen? Absolut chancenlos, oder? Hat ja seine ägyptische Staatsbürgerschaft schon lange verloren und so. Und doch war es eben, was dieser Schafhirte hörte, es war eben dann doch keine Halluzination, sondern es war Gottes Stimme. Und diese Stimme, das kann sie, wenn sie auf Glauben trifft, dann setzt sie plötzlich Dinge in Bewegung. Dinge, die eventuell schon seit Jahren oder Jahrzehnten stillstehen, plötzlich kommt Bewegung auf. Und das sagt Gott, so geh nun hin, oder? Und Moses ging tatsächlich hin. Und das ist schon, jetzt fängt's an überzuspringen. Ein paar Worte am Rand der Wüste, oder? Aus einem brennenden Busch. Aber jetzt sind sie in der Realität gelandet. Und so läuft es, wenn Gott etwas tun will, oder? Er könnte wirklich auch Übernatürliches eingreifen, meine zum Beispiel irgendwie ein bisschen eine gröbere Überschwemmung des Nils und der Pharao und das ganze Ding irgendwie kämen den Bach hinunter und das Problem wäre auch gelöst, oder? Aber Gott ist sehr, sehr zurückhaltend darin, irgendwelche pfannenfertigen Lösungen auf die Wiese zu stellen, oder? Sein Eingreifen beschränkt sich sehr oft auf ein paar Worte, aber es sind Worte, die etwas in Bewegung setzen. Und was weiter geschieht dann, hängt sehr stark davon ab, wie Menschen wie Moses oder Menschen wie du und ich auf diese Worte reagieren. Ob sie sich in unseren Herzen mit Glauben verbinden und wir anfangen, Schritte zu tun und so bringen sie Frucht, oder? Oder ob diese Worte auf dürren Boden fallen und einfach vertrocknen in uns. Das gibt es eben auch. Das ist fast die Regel. Die Bibel sagt, warnt uns, ruft uns auf. Ermahnt uns, seid Täter des Wortes und nicht nur Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. Sonst schaut ihr besser das Autorennen am Sonntagmorgen, oder? Und ich bin ja sonst nicht so der Geschichtenerzähler, oder? Aber ich mache heute mal eine Ausnahme, weil dieses Geschichtli bringt es irgendwie auf den Punkt. Und das ist das, diese Geschichte von, also ich lese es jetzt da mal vor. Ein Mensch betrat einen Laden, wo hinter der Theke ein Engel stand. Der Mensch fragte, was verkaufst du hier? Der Engel antwortete, was immer du willst. Der Mensch antwortete, ja toll, hey, dann hätte ich gern das Ende aller Kriege und der Kriminalität, einen guten Job für alle, Liebe und Harmonie in der Gesellschaft. Und dann unterbrach ihn der Engel und sagte, hey, sorry Mann, du verstehst das vollkommen falsch. Wir verkaufen hier keine Früchte, wir verkaufen nur Samen, oder? Wir verkaufen nur Samen. Und das ist die Moral der von diesem Geschichtli, ist auch die Moral des Buches Exodus. Gottes Vision kommt selten bis nie als fertige Frucht auf unserem Planeten an, sondern praktisch immer in Samenform, in Wortform, oder? Samen, die nur aufgehen, wenn sie sich mit unserem Glauben verbinden können, wenn sie da Nahrung finden, wenn wir sie mit unseren Gebeten bewässern und mit unserer Arbeit irgendwie den Garten in Schwung bringen, oder? Und jetzt heißt es, und jetzt heute Morgen, oder? Jetzt heißt es dann irgendwo im Hebräerbrief, wird ja dieses Buch Exodus, wird ja hingestellt als eine Art Modell, oder? Und im Hebräerbrief, ganz am Schluss der Bibel, dann steht über Moses. Mose war treu in Gottes ganzem Haus als Diener, oder diente Gottes Volk, oder? Zum Zeugnis für das, was später gesagt werden sollte. Also, damit man später darüber reden soll. Er machte es im Prinzip, machte etwas vor, das als Modell dienen sollte für die Zukunft. Und dann steht im Vers 6, Christus aber war treu als Sohn über das Haus Gottes oder über das Volk Gottes. Und sein Volk sind wir, wenn wir den Freimut und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Und weiß nicht, wo du bist heute Morgen, oder? Vielleicht bist du mittlerweile angekommen in deinem guten Land. Es läuft dir recht gut und so. Gott hat den Wolf von deiner Küchentür vertrieben. Dann sei dankbar, oder? Dann sei dankbar. Nicht immer mehr. Und immer noch mehr Welt, sondern sei Gott dankbar. Jeden Tag gib ihm die Ehre in jeder Zeit und in jeden Umständen. Und baue an seinem Reich, so gut du kannst. Dann kannst du noch lange in deinem guten Land bleiben. Oder? Vorsicht, wenn die Welt, wenn es mal gut anfing im Reich Gottes und jetzt ist nur noch die Welt wichtig. Das geht wieder zurück in den Steinbruch. Ich sag's dir deutsch und deutlich. Oder? Viele von uns sind aber noch gar nie angekommen in unserem guten Land. Ich möchte einfach euch das unbedingt mitgeben heute Morgen, anstatt Gott ständig in den Ohren zu liegen, damit, wie ihr es gern hättet, anfangen fragend zu beten. Oder? Nicht Gott ständig erklären, was er jetzt noch tun müsste unbedingt vor nächstem Freitag für dich, sondern anfangen zu fragen ihn jeden Tag, hey Gott, bitte, wo geht's zum meinem guten Land? Was ist mein nächster Schritt? Das ist mega, mega, es gibt total andere Gebete und diese Gebete bringen echt was. Da kommen Antworten, es ist und gute Antworten, Antworten, die funktionieren, wenn wir fragen. Wenn wir nicht ständig Gott das versuchen unterzujassen, was uns wichtig ist, Erfolg oder Kohle oder gut aussehen oder immer frei haben oder so. Oder was immer Fleisches Menschen begehren, oder? sondern Gott fragen, hey Gott, was ist eigentlich deine Vision für mich, oder? Und jetzt auch noch, du bist jetzt vielleicht an einem Ort, wo es dir überhaupt nicht gefällt. Du bist jetzt noch im Steinbruch, oder? Weder links noch rechts ist ein Ausweg. Schaust, du hast dich überall umgeschaut, es gibt keinen Ausweg, es geht dir mega schlecht. Es gibt einen Ausweg. Und zwar, indem du nicht nach links und nach rechts nach einem Ausweg suchst, sondern anfängst nach oben zu schauen und dort den konkreten Ausweg zu suchen, anfangen zu beten. Jeden Tag. Nicht nur, wenn es eben ganz schlimm ist, sondern jeden Tag. Als erstes am Morgen und als letztes am Abend. Dieses Gebet, das Gebet für die Allerverzweifelsten. Gott, weise mir deinen Weg aus meinem Steinbruch hier. Und interessant ist, dass wenn wir anfangen so zu beten, wenn wir anfangen, dann werden wir auch offen für Gottes Führungen. Und dann fangen sich die Dinge an zu bewegen. Und das spüre ich bei mir, dass Bewegung, Gott möchte uns in Bewegung bringen. Egal wo wir stehen, wir können Schritte vorwärts tun. Und ich möchte, für das möchte ich noch beten, heute Morgen jetzt zum Schluss euch segnen. Ich kenne Leute, die null Vision haben. Ich kenne Leute, die viel zu viele Visionen haben. Und ich kenne Leute, die Visionen haben, die eigentlich vernünftig und erreichbar sind, aber die nie irgendwelche Schritte tun. Und ich möchte beten heute Morgen, dass bei euch die Sachen in Bewegung kommen. Auf eine gute, von Gott inspirierte Art. Jedem von uns. Es geht nicht nur um den Job. Es geht nicht nur um die Beziehung. Es geht vor allem, geht es auch um dein und mein Glaubensleben. Weil das muss zuerst sich bewegen. Gott muss wieder anfangen zu sprechen. Und das wird uns nicht nur in Bewegung setzen, sondern in die richtige Richtung in Bewegung setzen. Komm, wir stehen auf und ich bete noch. Und komm nachher ins Segnungsteam. Sie sollen es dir noch vielleicht mit Öl einreiben, wenn dich etwas ganz besonders angesprochen hat. Herr, ich danke dir für dein Volk. In allen seinen Aggregatzuständen, noch Sklave des Pharaos mit einem Bein oder unterwegs in der Wüste oder schon so lange in der gleichen Oase rumgehangen, dass man gar nicht mehr weiterziehen will oder angekommen im guten Land und jetzt ist man pensioniert und legt die Hände in den Schoß. Nein, Herr, du sprichst, steh auf und wandle. Es geht nochmal eine Schneemeile weiter. Es geht weiter. Nichts kann dich halten, wenn du im Glauben anfängst, Schritte zu tun. Und Heiliger Geist, oft fehlt es uns daran, dass wir nicht sehen, was ist der nächste machbare Schritt. Und ich spreche jetzt das einfach aus über euch im Namen Jesu und in der Autorität der Gemeinde Jesu. Und mit einem schönen Gruß vom Heiligen Geist, dass du siehst, dass du diese Woche siehst, den einen Schritt, den du tun kannst, der dich weiterführt. Dass Bewegung wieder in dein Leben kommt und du dem gelobten Land, deinem gelobten Land, näher kommst. Nächsten Sonntag wirst du ihm näher sein, als du ihn diesen Sonntag warst. Sei gesegnet im Namen Jesu. Mächtigen Namen Jesu. Er ist der Name, der über allen Namen ist. Und er sagt, steh auf jetzt und wandle und mach wieder einen Schritt vorwärts. Auf dein gutes Land zu. Amen.
Passt jetzt auch gut. Keiner kann, was du kannst.
Lobt ihn, der sich in Hoheit kleidet. Lobt ihn, der sich mit Licht umhüllt. Lobt ihn, der durch die Himmel schreit.